Ihr Lieben, gehen wir in der Vorstellung mal in die Zeit vor Ostern, auch wenn es jetzt kurz vorm Sommer ist. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Und wir wissen das aus den Texten, die Straßen sind gesäumt von den Menschen. Die stehen dort voller Erwartung, die jubeln ihm zu, die rufen ihm zu. Sie begrüßen ihren Messias, ihren König. Und die Erwartung ist, jetzt endlich, jetzt kommt er nach Jerusalem. Jetzt wird alles anders, wenn er zum Königspalast geht und auf den Thron steigt. Dann endlich ist er der Herr und die Römer sind raus. Und das Joch der Ausbeutung, Perspektivlosigkeit, des Gegängeltwerdens, dieses Joch ist endlich weg von uns. Und sie jubeln ihn zu. Manche von ihnen legen Palmenwedel als einen Teppich, auf dem Jesus laufen soll. Andere sogar ihre eigenen Kleider. Ja, sie sind bereit, für ihren König etwas zu opfern. Nur, dass dieser nicht zum Palast geht, sondern zum Tempel. Und dort, voller Zorn, schmeißt er die Händler aus dem Vorhof hinaus. Dort behauptet er, dass er diesen Tempel, der 43 Jahre lang restauriert wurde, niederreißen wird und in 3 Tagen wieder aufbaut. Die Leute fragen sich, was ist los mit ihm? Klar, sie haben diese Vollmacht gespürt. Immer wieder, wenn Jesus Kranke geheilt hat, Gebundene befreit hat, wenn er in das Leben hineingesprochen hat und Menschen aufgeatmet haben. Aber was er sagt, das hat manchmal schon ziemlich für Verwirrung gesorgt. Was eigentlich will er? Er ist irgendwie immer anders geblieben. Nicht zu greifen. Und dann gab es ja noch die Frommen, die ganz Frommen. Die hatten Jesus von Anfang an auf dem Kieker, weil Jesus ihre Wahrheiten hinterfragte, eine nach der anderen. Ihr ganzes schön aufgebautes religiöses System, das hat Jesus bedroht. Aber jetzt, bei dem, was er im Tempel macht, jetzt war es endgültig zu viel. Der Mann muss weg, und zwar schnell, unbürokratisch und unauffällig. Und noch bevor Judas ihnen dabei hilft und Jesus verrät, finden wir Jesus in Bethanien am Ölberg, wo er oft war. Ich lese euch diese kleine Episode aus Markus 14 vor. Und als er in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen, war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, Da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Ihr Lieben, Jesus war nicht bei Maria, Martha und Lazarus, die haben auch in Bethanien gewohnt, sondern bei einem Simon. Nun gab es damals viele Simons, das war sozusagen der jüdische Modename schlechthin. In manchen Dörfern hieß ein Drittel der Männer so. Ist nicht ganz ohne Komplikation, wenn man Simon ruft und jeder Dritte sagt, ja, hier bin ich. Deshalb hat man den Simons Beinamen beigelegt. Klammerbemerkung, unser Simon hier, das ist nicht der Pharisäer Simon. Lukas berichtet eine Geschichte, wo Jesus im Haus eines Pharisäer Simons war und dort saßen sie auch zu Tisch und dann kam eine Prostituierte und hat ihm die Füße gewaschen und gesalbt. Nicht dieser Simon ist hier gemeint, sondern Simon mit dem Beinamen der Aussätzige. Nun wissen wir, Aussatz hat von jeglicher Gemeinschaft ausgeschlossen. Dieser Simon war nicht mehr krank, er war geheilt worden, sicherlich durch Jesus selbst. Sonst hätte er kein Gastmahl ausrichten können. Also, Jesus ist bei diesem Simon zu Hause, sie sitzen am Tisch und da kommt eine Frau herein, von der wir gar nichts wissen, nicht mal ihren Namen. Nur das eine, was sie tat. Sie zerbrach ein Alabasterfläschchen mit Nardenöl und goss dieses Öl Jesus auf den Kopf. Kennt ihr Alabaster? Das ist so ein ganz feiner, fast durchscheinender Gips, hat man damals in Ägypten ziemlich aufwendig hergestellt. Und Nardenöl, das hat man aus einer Heilpflanze gewonnen, die wuchs im Himalaya, nicht ganz um die Ecke, ne? Das musste also aus dem Himalaya in den Mittelmeerraum exportiert werden. Unterm Strich ist uns schnell klar, das ist echt wertvoll und sehr, sehr teuer. Und dann sagt Markus auch noch, das ist echte, kostbare Nadel. Also auch damals gab es diese ganze Sache mit Plagiaten und billigen Ersatzdingern. Alles keine neue Erfindung dieser Zeit. Gab es schon damals. Und Markus sagt, nein, das war echt. 300 Dinare mindestens. Alte Rechnung können wir uns nicht mehr übertragen, aber 300 Dinare, das ist etwa das Jahreseinkommen einer normalen Familie im Israel um die Zeitenwende. Ein ganzes Jahreseinkommen. Das hat die Frau einfach mal so gegeben. Ich finde diese Freiheit dieser Frau bemerkenswert. So viel zu geben. Denn wer damals sich das überhaupt leisten konnte, so ein Fläschchen mit Nardenöl zu kaufen, der hat das für seine Rente getan. Das war ein Teil der damaligen Rentenversicherung. Dann konnte man es nämlich dann, wenn man nicht mehr arbeiten konnte, auf dem Markt verkaufen und von dem Erlös noch viele Jahre leben. Und diese Frau macht Folgendes. Sie kommt zu Jesus und sie sagt, Jesus, weil du es mir wert bist, weil du mir so wichtig bist, weil ich dich so lieb habe, ich gebe dir alles, was ich habe. Und das ist meine komplette Rentenversicherung. Ich schenke es dir. Warum? Weil sie ihn lieb hat. Mich bewegt das an dieser Stelle. Es ist so leicht zu sagen, ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Und es ist wichtig, das zu sagen. Aber Liebe erkennt man nicht zuerst an den Worten, sondern an dem, wie sich Liebe zeigt, wie sie sich mitteilt, wie sie sich verschenkt. Liebe ist kein Bekenntnis, sondern ein Herz, das sich verschenkt. Und ich frage mich an dieser Stelle wirklich selbst, habe ich so eine Freiheit wie diese Frau? Was hält mich eigentlich noch fest? Und woran halte ich mich fest? Was kann und will ich nicht loslassen? Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf seinem Haupt. Die Jünger, die am Tisch saßen, wurden zu einer Reaktion herausgefordert. Etliche aber wurden unwillig bei sich selbst. Ihr Lieben, das ist typisch menschlich, oder? Das Grummeln im Herzen. Und wenn jemand etwas Ungewöhnliches, etwas, was wir nicht verstehen, tut, dann gleichen wir das reflexartig ab. Würde ich dasselbe auch tun? Wenn ja, finde ich gut, was der andere getan hat. Wenn ich es nicht tun würde, lehne ich dessen Handlung ab und suche nach Argumenten, um meine Ablehnung zu bestärken. Und das Ganze führt dazu, dass ich dann mich in diesem Stand versetzt fühle, besser zu wissen, was richtig und was falsch ist, als der Betreffende selbst. Wir meinen, den Durchblick zu haben, weil wir es ja geprüft haben. Wir meinen, uns sicher zu sein, eine Sache richtig einschätzen zu können. Wir glauben, die wahren Motive erkannt zu haben. Wir fühlen uns ermächtigt, ein Urteil zu sprechen. das Grummeln im Herzen. Nach diesem Grummeln beginnt das Tuscheln miteinander. Wie kann die das nur tun? Auch das ist typisch menschlich, oder? Anstatt diese Frau direkt zu fragen, fangen die Jünger an, hinter ihrem Rücken zu reden. Und sie hätten sie viele gute Dinge fragen können. Gute Frau, warum tust du das? Das ist so überraschend, wir verstehen es nicht, aber wir würden gerne verstehen. Sag uns das, erklär uns das. Was empfindest du? Was ist in deinem Herzen? Was ist dir so wichtig, dass du so viel opferst für so einen flüchtigen Moment? Was ist in deinem Herzen? Was treibt dich an? Wir wollen verstehen. Aber die Jünger wählten den einfacheren Weg und der war, wir fragen sie nicht direkt, wir reden hinter ihrem Rücken. Und irgendwann reichte auch das nicht mehr. Dann platzte es förmlich aus ihnen heraus. Was für eine Verschwendung! Wie kurzsichtig ist das denn, bitteschön? Wie unnötig! Und sie empörten sich und meinten, in ihrer Empörung recht zu haben. Damals war die Salbung mit Öl ein Zeichen großer Ehrerbietung. Und die Jünger sagten also mit ihrer Ablehnung, dass die Frau Jesus gesalbt hat, eigentlich im Klartext, was für eine Verschwendung ist es, Jesus so zu ehren. Mit einem gewissen Abstand, wie wir ihn haben, spüren wir sofort, kurzsichtig ist nicht das Verhalten der Frau. Kurzsichtig ist die Empörung der Jünger. Wir leben nun dummerweise, oder wir können es ja nicht ändern, wir leben in einer Zeit, in der die Empörung immer mehr zum guten Ton wird. Das ist die Art, die miteinander bestimmt. Das ist die Art, die das Miteinander zerstört. Empörung. Das fängt an mit so ganz kleinen Formulierungen, das geht ja gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und es gipfelt meist in einer Haltung, die sagt, frag nicht, wenn du etwas nicht verstehst, wenn etwas andere Meinung vertritt als du, frag nicht, sondern reagiere sofort. Denk nicht erst nach, sondern sprich sofort selbst. Beziehe sofort Stellung. Grenze dich sofort ab. Erst einmal aufregen, bevor man nachdenkt. Erst einmal den eigenen Unmut so richtig rauskippen, bevor man hinschaut. Wenn ich so das überblicke, die letzten Jahre und Jahrzehnte, ich bin schon ein bisschen älter, dann ist genau das die Entwicklung, die das Miteinander in den Gesellschaften unserer Zeit genommen hat. Erstmal raushauen, bevor ich frage. Erstmal abgrenzen, bevor ich verstehen will. Das macht Gespräche unmöglich. Ein Verstehen ist auch nicht mehr möglich. Aber vielleicht deshalb greifen wir dazu, weil es unsere Welt einfacher macht und sie einteilt in Freund und Feind, in Schwarz und Weiß, in drinnen und draußen. Da brauche ich nicht mehr verstehen, da brauche ich mich nur positionieren. Ihr Lieben, das ist das Klima, in dem wir leben, in dem wir als Nachfolger Jesu leben. Und macht man sich's vor, uns prägt unsere Zeit an dieser Stelle wahrscheinlich mehr, als uns bewusst ist. Und uns prägt unsere Zeit auch viel mehr unserem Umgang miteinander, als wir dem Heiligen Geist oft Raum geben. Damals wie heute ist die Empörung ein tolles Mittel, um sich selbst zu verstecken. Man kann von sich selbst ablenken. Und die Jünger, die hatten ja das ultimative geistliche Argument. Das ist clever von denen, dass sie gesagt haben, Mensch, 300 Dinare hätten wir den Armen geben können. Jesus, erinnerst du dich, du hast nur 200 Dinare gebraucht, um 5000 Männer, Frauen und Kinder noch dazu, um 15.000 Leute zu sättigen. 200 Dinare, hier hättest du 300 investieren können. Wie viele Arme? Sag mal was gegen so ein Argument. Denn natürlich gehörte den armen Menschen Jesu ganze Liebe. Natürlich ist es Teil unserer Nachfolge, mit Armen zu teilen. Natürlich hat Gott ein besonders großes Herz für die, die am Rand stehen, deren Leben zerbrochen ist, die keine Möglichkeiten haben, die sich wie ein Spielball fühlen. Natürlich. Er nennt sich Freund der Witwen und Waisen, unser Gott. Das, was es ein bisschen schwierig macht mit den Jüngern, ist, es hatte noch eine tiefere Ebene. Nämlich die, warum haben sie wohl so ablehnend dieser Frau gegenüber reagiert? Hat diese Frau den Jüngern vielleicht einen Spiegel vorgehalten? Weil sie plötzlich merkten, wir sind gar nicht so bereit, solche Freigebigkeit zu leben. Da verweisen wir doch mal auf die Armen, denen man doch etwas geben müsste. Hat in den Jüngern alles die Stachel ausfahren lassen, weil diese Frau einfach kam und handelte. Nicht lange debattierte. Man kann so vieles wegdebattieren und man bleibt genau an der Stelle, wo man vorher stand. Ist es nicht besser, einen einzigen Schritt wirklich zu gehen, als 100-mal das richtige Bekenntnis zu wiederholen? Und mal ehrlich, wenn wir auf uns schauen, führen wir nicht gelegentlich auch ganz ähnliche Stellvertreterdiskussionen wie diese Jünger? Man sollte doch endlich mal. Oder in meiner Rankingliste ganz oben, die Gemeinde müsste doch endlich mal. Wissen nicht auch wir mitunter sehr genau, wie die Ressourcen von anderen besser einzusetzen wären? Wohlgemerkt, die Ressourcen der anderen, nicht meine. Da weiß ich sehr genau, was richtig ist. Neigen wir nicht auch immer wieder zu einem Hinterfragen aus der sicheren Distanz? Was soll denn das bitte schön für eine Willkommenskultur sein, wenn mir niemand die Hand gibt, wenn mich niemand anschaut, alle gehen an mir vorbei. Und ja, das ist Mist. Das will ich gar nicht schönreden, das ist Mist. Aber wäre geistlich eines Nachfolgers Jesu nicht auch diese Frage wichtig anzufügen, warum fällt es mir eigentlich so schwer, auf andere zuzugehen? Übersehe ich wirklich niemanden? Wer ist denn die Gemeinde? Bin ich auch ich ein Teil von ihr? Kleiner Perspektivwechsel. Wie hat die Frau diese Situation wohl erlebt? Gebügelt ist wahrscheinlich noch schön formuliert. Sie kam, um Jesus ihre Liebe zu zeigen und prallte gegen die geballte Abwehr der Jünger. So aber nicht. Wie viel Mut hatte sie bewiesen, Jesus in diesem öffentlichen Rahmen zu salben und ihm ihre Ehre zu erweisen? Wie viel Mut hatte sie bewiesen? Wenn man sein Herz zeigt, macht man sich verletzlich. Vielleicht hat die Frau im Vorfeld sich auch Gedanken gemacht, hat gesagt, ich würde gerne Jesus ein besonderes Geschenk meiner Liebe machen. Aber ehrlich, darf ich das? Wer bin ich denn? Was werden denn die anderen denken? werden die mich vielleicht für verrückt erklären, wenn ich da so einfach auftauche und das, was ich habe, dieses Alabasterfläschchen, meine Rentenversicherung Jesus gebe, werden die denken, jetzt ist die durchgeknallt? Aber diese Frau hat diese Gedanken beiseite geschoben, sie hat sie fallen gelassen, weil es ihr wichtig war, ihr Herz zu zeigen. Das ist enorm mutig, unbeschreiblich mutig. Und die Jünger trampelten auf ihr herum. So wie du das tust, ist das nicht richtig. Und diese Jünger waren so frei, sich auch das Recht der Deutung noch zu nehmen. Ich finde das sehr bezeichnend, wie Jesus hier reagiert. Der sagt nicht, Petrus, Johannes, Jakobus, kommt mal her, ich muss euch mal kurz was sagen. Sondern Jesus fährt richtig dazwischen. Er wird richtig laut. Er bügelt seine Jünger jetzt ab, die Frau vorher abgebügelt haben. Er wird deutlich und schützt diese Frau mit dem, was er sagt. Hört endlich auf, euch zu emporen. Hört endlich auf dem hohen Ross daherzukommen und zu meinen, ihr wisst, was richtig ist. Und ihr könnt beurteilen, was in ihrem Herz passiert. Hört auf, ihr eine Last aufzulegen. Warum tut ihr das? Lasten auflegen. Ihr habt doch selbst genug schon zu tragen. Warum legt ihr auf andere noch Lasten? Diese Frau, sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus. Denn natürlich, Jesus ist immer so glasklar, Arme habt ihr immer unter euch. Immer. Und wenn ihr wollt, wenn das, was ihr sagt, auch das wert ist, was dahinter steht, dann könnt ihr ihnen immer Gutes tun. Jetzt könnt ihr anfangen, ihr könnt alles teilen, macht es doch. Aber legt die Last nicht dieser Frau auf. Zerstört nicht das, was sie in ihrem Herzen hat. Nehmt sie nicht unter eure Denkweise gefangen. Und übrigens sagt Jesus, mich habt ihr nicht mehr alle Zeit. Das, was sie getan hat, sie hat alles gegeben, was sie konnte und hat mich für mein Begräbnis im Voraus gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus wörtlich, ein schönes Werk. Sie hat in der Tat ein ganzes Jahreseinkommen einer Familie für einen so flüchtigen Moment geopfert. So schnell wie dieser Duft des Öles diesen ganzen Raum, wo sie aßen miteinander, er ausfüllte, so schnell war wieder verflogen. Aber das, was Jesus hier sagen will, ist, Liebe ist niemals Verschwendung. Ich kann Liebe nicht bemessen nach ihrem Nutzen, nach dem Wert im Vergleich mit anderen Werten. Liebe ist niemals Verschwendung. Kleines Beispiel, wenn ich meiner Frau einen Blumenstrauß schenke, das müsste ich öfter machen, wenn ich das also mache, dann wissen wir beide eigentlich 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage und dann ab in die Mülltonne. Drastisch formuliert, das blüht nicht mehr lange so wie hier vorne. Aber Birgit würde nie auf den Gedanken kommen, wenn ich ihr einen Blumenstrauß gebe, zu sagen, was für eine Verschwendung, in 3 Tagen ist er verwelkt. Vielleicht würde sie sagen, das ist doch nicht nötig gewesen. Aber eigentlich wollte sie sagen, danke, ich freue mich. Und sie hat verstanden, was ich damit ausdrücken wollte. Ihr Lieben, echte Liebe wird immer verstanden. Wenn mir Menschen begegnen und ich spüre, sie nehmen mich an, bei ihnen kann ich sein, wie ich bin. Bei ihnen bin ich nicht nur eine Nummer, sondern bei ihnen bin ich Frank. Wenn ich solche Menschen begegne, dann weiß ich kann ihnen vertrauen. Ich verstehe die Liebe. Auch wenn der Strauß verblüht, die Liebe, die sich darin ausgedrückt hat, bleibt in Erinnerung. Sie hat ein gutes Werk an mir getan und mich im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. In der Tat, was wir hier in dem Text gelesen haben, das war Jesu letzte Salbung. als wenige Tage, 4 oder 5 Tage später, diese 3 Frauen aus dem Jüngerkreis an das Grab gingen, um Jesu zu salben und ihm nochmal die letzte Ehre zu erweisen. War das schon zu spät? Denn Jesus war schon auferstanden. Auch wenn es banal klingt, ihr Lieben, wir können Liebe nur Lebenden zeigen. Nur denen, mit denen wir Kontakt haben, die noch da sind. Es gibt ein zu spät. Es war Jesu letzte Salbung. Und zugleich war es aber auch Jesu erste Salbung. Damals hat man Könige und Priester in Israel gesalbt, als ein Zeichen, dass der Heilige Geist sie befähigt, in ihrer Berufung zu leben. Jesus wird im Hebräischen Messias genannt. Griechisch Christus, Deutsch der Gesalbte. Also Jesus der Gesalbte. Und wann wurde Jesus gesalbt? Hier von dieser namenlosen Frau. Man könnte sagen, diese Frau hat aus Jesus den Messias gemacht. Wie unscheinbar. Wir kennen nicht mal ihren Namen. Was für eine Begebenheit quasi am Rande des trubeligen Geschehens da in Jerusalem. Das ist so typisch Gott, genau wie bei der Geburt Jesu. Es geschieht nebenher. Gott hängt nichts an die große Glocke, sondern wem er die Augen öffnet, der sieht mehr. Bei der Geburt Jesu waren es eine Handvoll Hirten auf den Feldern Bethlehems und ein paar weitgereiste Sterndeuter. Die sind dahin gekommen und haben gesagt, Mensch, hier passiert mehr, als dass ein Baby die Windel voll macht. Hier erleben wir den Retter Gottes. Und die Nachbarn drumherum, keine Notiz. Oh, das nebenan, das nervt, dieses Gebrüll dieses Säuglings. Mann, kann die ihr Kind nicht mal etwas eher wickeln? Wem Gott die Augen öffnet, der sieht mehr. Eine namenlose Frau hat Jesus zum Messias gesalbt, wenige Tage bevor Jesus am Kreuz starb. Wenige Tage, bevor Jesus in das Zentrum seiner Berufung eintrat. Er ist nicht gekommen, um toll zu predigen, Leute zu begeistern, um sich zu sammeln. Er ist gekommen, um zu sterben. Er sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele, damit viele Vergebung erleben, ein neues Leben empfangen können, Befreiung und Heilung von mir bekommen können. Ich bin gekommen, damit die Zahl der Kinder Gottes groß wird, weil mein Vater sie alle liebt. Das ist es, wozu Jesus berufen war. Und diese Frau salbt ihn für diesen Dienst, als ein Zuspruch, der Heilige Geist ist mit dir auf diesen schweren Wegen. Und der Heilige Geist wird Frucht wachsen lassen aus deinem Leiden. Was hat diese Frau verstanden, im Gegensatz zu den klugen Jüngern? Und deshalb verspricht Jesus ihr, dass man sich an ihre Tat erinnern wird, überall dort, wo das Evangelium gepredigt wird. Zielgerade. Erinnert euch noch an die Lesung, die Sabine uns vorgelesen hat? Die Situation, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was ist das größte Gebot? Mit anderen Worten, was muss ich auf jeden Fall tun? Was darf ich nicht verpassen? Was muss sein, damit ich mit Gott im Reinen bin? Was kann ich noch tun? Ich halte alle Gebote, aber ich will nur eins drauflegen, damit ich sicher bin. Das ist die Frage. Und Jesu Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wir stimmen alle darüber überein, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir sagen, Gott kann alles tun. Wir glauben an die Souveränität Gottes, an seine Allmacht. Auch wenn manches davon noch verborgen ist, aber wir glauben es. Gott kann alles tun. Ja und Amen, er kann es. Eines kann er aber nicht tun. Ein einziges kannst nur du tun. Dein Herz ihm schenken. Ihn lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Alles kann er tun, das ganze Universum bewegen, aber dein Herz, das kannst du nur ihm geben. Ich möchte schließen mit zwei kleinen Gedankenanstößen, was das konkret bedeuten kann. Ein erster Anstoß: Du kannst Gott lieben, indem du ihm vertraust. Ihr Lieben, das ist oft eine Entscheidung, die ich mitunter in jeder Situation meines Lebens wieder neu treffen muss. Ich vertraue dir. Wenn es drunter und drüber geht und Jesus mir entgegenkommt und sagt: Frank, vertraust du mir, dass ich es gut mit dir meine? Dass ich einen guten Weg für dich habe? Vertraust du mir, dass es ausreicht, was ich für dich getan habe? Bin ich gefragt, ihm zu antworten. Klar, es ist ganz einfach, theoretisches Vertrauen, total einfach. Ja, mache ich. In den konkreten Turbulenzen meines Lebens sieht es anders aus. Da muss ich das bestätigen. Da muss ich immer wieder die Entscheidung treffen. Und damit kann ich Gott lieben, indem ich sage: Herr, auch wenn ich jetzt nichts sehe, ich vertraue dir. Darum stell dir doch mal die Frage: Was solltest du eventuell loslassen, um neu Vertrauen zu fassen? Was könnte dein persönliches Nardenöl sein, das du Jesus schenken willst? Der zweite Anstoß: Du liebst Gott, indem du auch diejenigen liebst, die er liebt, und deine Nächsten wie dich selbst. Frag dich doch mal, was das praktisch für dich heißen könnte. Gibt es vielleicht Dinge, wo du eine andere Richtung einschlagen solltest in deinem Denken und in deinem Umgang? Gibt es vielleicht etwas, wo Wiedergutmachung dran wäre? Dass man Dinge ausspricht und Lasten von Schultern nimmt. Vielleicht hatte ich an der einen oder anderen Stelle der Predigt etwas angesprochen. Wie willst du damit weiter umgehen?